So, ich bin Raphael Schmauder, komme nicht aus Stuttgart. Alle denken immer, wenn ich komme aus Stuttgart, aber ich komme nicht aus Stuttgart. Ich bin angestellt in Stuttgart. Ich komme zwei Nachbarorte von Hülben, wenn das jemand was sagt. Schwäbische Alb. Ich sage immer, wir sind der Ort, wo die Erweckung vorbeiging. In Hülben gab es eine große Erweckung vor ein paar Jahren. Und unser Ort kam irgendwie da zu kurz, da gab es nichts. Genau, ansonsten, was gibt's zu mir zu sagen? Ich bin Landesjugendreferent bei den APIs jetzt seit 1. September. Vorher war ich 3 Jahre Pastor im Liebenzeller Gemeinschaftsverband im Schwarzwald. Genau, ich bin verheiratet, wir haben zwei kleine Töchter, ich habe drei Frauen daheim, ich versuche damit klarzukommen. Ansonsten, was gibt es zu mir zu sagen? Kurz ein kleiner Aufriss: Hauptschule, Realschule, Schreinerlehre, Gymnasium gemacht, dann Theologie studiert, dann 3 Jahre Pastor. Jetzt Landesjugendreferent. Gut, das reicht, weil ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, oder? Wann ist schon aus? Oh, genial. Danke fürs immer weiterklingen. Du musst halt als Einziger wach bleiben heute. Aber das schaffst du. Genau, Thema habe ich mitgebracht: Ungleich, kleiner, größer, nicht gleich. Die meisten von euch, die mich überhaupt kennen, werden mich wahrscheinlich aus dem Magazin Gemeinschaft kennen oder sonstige irgendwelche Beiträge, die ich mal geschrieben habe. Oder ihr habt euch vielleicht tatsächlich schon mal eine Predigt von mir angehört. Und da werdet ihr euer Bild so über mich zusammengeschustert haben und dann zu einem Ergebnis gekommen sein. Aber es gibt eine Sache, da bin ich mir ziemlich sicher, die wisst ihr nicht. Das hänge ich in der Regel auch nicht so an die große Glocke. Das schmückt mich jetzt nicht mit Lorbeeren. Deshalb habe ich das jetzt auch nicht in irgendwelche Vorstellungssachen reingeschrieben. Spannungsbogen steigt. Was wird das wohl sein? Wie war deine Schulzeit? Gibt es jemanden, der hat das Mathe als Lieblingsfach? Gibt es jemanden? Glückwunsch. Also ich war es nicht. Mathe ist nicht mein Lieblingsfach und Mathe ist auch nicht meine Stärke. Ich bin richtig schlecht in Mathe. So, jetzt ist es raus. Meine Frau kommt letztens zu mir, du darfst mal ein Bild weiterklicken. Kommt sie zu mir und sagt: Raffi, hast du auch eine Lieblingszahl? Die Frage haben wir tatsächlich noch nie gestellt. Sagt sie, meine Lieblingszahl ist die Zahl Nummer 8. Da habe ich mir die Zahl mal angeguckt. Ich habe sie auch mal gedreht. Ich habe sie auch mit dem Finger umfahren. Aber egal, was ich mit dieser Zahl gemacht habe, sie wurde nicht schöner. Bruchrechnen, Sudoku, nicht meine Sache. Meine Eltern wollten immer, dass ich mal Sudoku mache, damit ich ein bisschen schlauer werde. Aber irgendwie hatte ich immer zwei gleiche Zahlen in einer Reihe. Also das hat irgendwie nichts gebracht. Und es gibt ja auch Leute, die lernen Nachkommastellen von Pi auswendig. Also ich weiß, dass es Pi 3,14 ist. Woher die kommt, was man mit der Zahl genau machen kann, bleibt mir im Verborgenen, wenn ich ehrlich bin. Darf noch mal ein Bild weitermachen. Matheunterricht, Oberstufe, Formelherleitung in Mathe. Das sah bei mir irgendwie immer so aus. Also für mich war die Mathestunde, wo eine Formel hergeleitet wurde, wie eine Hohlstunde. Da wusste ich: Raffi, du hast Pause, bis der Lehrer die Formel unten hinschreibt. Oder es war wie die erste Stunde in Spanisch. Ich habe einfach nichts verstanden. Eine aktuelle Geschichte, die euch das nochmal verdeutlichen soll, dass es tatsächlich so war. Darfst du nochmal ein Bild weiterklicken? Und zwar da, wo ich die letzten 3 Jahre Pastor war, in Neubulach, da gab es den Mönchswasen. Das ist eine Brauerei, gibt es gutes Bier, gutes Essen, reichhaltig. Da war ich ab und zu mit meiner Frau, um den Abend ausklingen zu lassen. Und wir waren mal wieder da. Ungeschickterweise hatte ich den Geldbeutel dabei. Da fange ich immer schon das Schwitzen an, weil ich weiß: Oh, Raffi, du musst bezahlen. Und tatsächlich, dieses Mal hat meine Frau nicht den Geldbeutel übernommen. Das tut sie nämlich ab und an. Und das Essen hat 27,60 gekostet. Die Kellnerin kam und sagt zu mir: 27,60, ich zück 20 Euro, gebe denen und sag: Passt so. Warum erzähle ich euch das? Weil unsere biblische Geschichte, die ich euch heute erzähle, eigentlich mehr mit Mathe zu tun hat als mit einem Bibeltext. Und Das Gleichnis, das ich euch heute mitgebracht habe, das ist Matthäus 20, die Verse 1 bis 16. Ist überschrieben mit die Arbeiter im Weinberg. Ein Gleichnis. Ein Gleichnis ist ja eine erfundene Geschichte von Jesus, die er dazu benutzt, um Menschen eine Wahrheit über sich, sein Reich, über Gott mitzuteilen. Und in der Regel ist so ein Gleichnis, das Jesus erzählt, herausfordernd. Meistens konfrontiert Jesus mit Gleichnissen uns Menschen. Oft haben diese Gleichnisse ein offenes Ende oder sie sind irgendwie überraschend. Und ich möchte mit euch gerne mal einsteigen in diese Geschichte. Matthäus 20, Vers 1. Denn das Himmelreich ist vergleichbar mit dem Besitzer eines großen Guts, der früher Morgen hinausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und da könnte ich schon ausrasten. Das ist doch genau das Problem bei Textaufgaben. Es steht nie irgendeine Zahl, sondern da steht, der früh am Morgen hinausging. Und dann musst du raffen, ah stimmt, es ist also früh am Morgen, das heißt es ist Sonnenaufgang, ah es ist 6 Uhr morgens. Also tatsächlich, der Weinbergbesitzer geht um 6 Uhr morgens raus und stellt die ersten Arbeiter ein. Matthäus 20, Vers 2. Er vereinbarte mit ihnen den üblichen Tagelohn und schickte sie an die Arbeit. Er vereinbarte den üblichen Tageslohn. Das ist doch genau das bei Textaufgaben. Es steht nie alles im Text. Bei Textaufgaben gibt es auch immer unten rechts gibt's so ein kleines Feld, da stehen dann nochmal so extra Infos. Und genau das Problem haben wir bei diesem Text auch. Wir wissen nicht, was ist denn der übliche Tagelohn? Ich will euch sagen, was der übliche Tagelohn war. Ich habe hier mal ein Bild abgebildet, das ist ein Denar. Etwa pro Stunde gab es ein Denar. Das heißt, wenn man jetzt mal sagt, dieser Arbeiter, er arbeitet von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, dann sagen wir mal von 6 Uhr bis 18 Uhr, dann arbeitet er 12 Stunden. Das heißt, wenn er pro Stunde ein Denar bekommt, dann sind es an die Mathe-Freaks, wie viel pro Tag? Richtig, ich habe es im Vorfeld ausgerechnet, 12 Denar. Also ein Tageslohn sind etwa 12 Denar, etwa 12 Ladenbrote, die man sich davon kaufen kann. Das reicht gerade, um den Tag gut zu meistern. Matthäus 20, 3 bis 4. Und er ging nochmals um die dritte Stunde über den Marktplatz und sah einige Leute herumstehen, die keine Arbeit hatten. Er stellte auch sie ein und sagte ihnen, sie würden am Abend den ihnen zustehenden Lohn erhalten. Okay, wir wissen, wir müssen wieder rechnen. Wann ist die dritte Stunde? 3 Stunden später, wie 6 Uhr morgens. Das heißt, 6 Uhr Arbeitsbeginn plus die dritte Stunde ist 9 Uhr. Das heißt, um die dritte Stunde stellt er nochmal einen Arbeiter ein. Und der Mathelehrer, der würde jetzt natürlich fragen, wie viel bekommt der Arbeiter, der um 9 Uhr eingestellt wurde? Ah, das sind die Momente, wo ich dann immer denke, oh, wie mache ich das jetzt? Ja, aber ich hatte ja ein bisschen Zeit im Vorfeld. Ich konnte das ja ein bisschen im Vorfeld mal durchrechnen. Aber das heißt, er arbeitet 3 Stunden weniger als der Arbeiter, der um 6 Uhr eingestellt worden ist. Das heißt, er bekommt 3 Denar weniger. Wir wissen nicht, was er bekommt. Wir wissen nur, dass der Arbeitgeber sagt, du bekommst am Abend deinen dir zustehenden Lohn. Matthäus 20, Vers 5. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die 6. und um die 9. Stunde und tat dasselbe. You know, Textaufgabe, du musst rechnen. Wann ist die 6. Stunde, wann ist die 9. Stunde? 6. Stunde, 6 Uhr morgens plus 6 ist 12 Uhr. Es ist also um die Mittagszeit, da stellt er nochmal Arbeiter ein. Um die 9. Stunde. Das heißt, 6 Uhr morgens plus 9 Uhr ist 15 Uhr. Also am Nachmittag geht er nochmal raus und stellt nochmal Arbeiter ein. Matthäus 20, Vers 6. Um die 11. Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? 11. Stunde, das letzte Mal, wo wir rechnen müssen. 17 Uhr, 6 Uhr morgens plus 11 ist 17. Eine Stunde vor Feierabend, eine Stunde vor Feierabend geht der Weinbergbesitzer nochmal raus und stellt nochmal Arbeiter ein. Ich habe keine Ahnung, ob sich das für den Weinbergbesitzer lohnt. Ich weiß es nicht. Aber er geht raus und er stellt sie nochmal ein und er fragt sie auf dem Marktplatz, hey, wieso arbeitet ihr noch nicht? Habt ihr keine Arbeit gefunden? Wollt ihr nicht arbeiten? Matthäus 20, Vers 7. Und sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Da sagte der Gutsbesitzer zu ihnen, dann geht auch ihr zu den anderen Arbeitern in meinen Weinberg. Weil uns niemand eingestellt hat. Eine Stunde vor Feierabend. Natürlich gehen diese Arbeiter mit. Hey, die werden sagen, in dieser einen Stunde kann ich wenigstens ein paar Trauben essen. Wir müssen wissen, die Tagelöhner sind die absolute Unterschicht. Die konnten manchmal nicht mal eine Familie ernähren, weil das Geld nicht gereicht hat. Natürlich gehen die mit. Die hoffen, irgendwas zu essen oder sie nützen diese eine Stunde als Praktikum. Und sagen, okay, dann stelle ich mich jetzt gut an, dann werde ich morgen vielleicht früher eingestellt. Natürlich gehen sie mit und arbeiten diese eine Stunde. Matthäus 20, 8 bis 10. Am Abend schließlich beauftragte er seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Als die erst um 5 Uhr eingestellt worden waren, bezahlt wurden, erhielten sie alle einen vollen Tageslohn. Als die früher eingestellt worden waren, an der Reihe waren, dachten sie, sie bekommen mehr. Aber auch sie erhielten nur einen Tageslohn. Stellt euch vor, es ist abends, alle Arbeiter stellen sich in einer Linie auf und dann beginnt der Verwalter von dem Gutsbesitzer und bezahlt die Leute aus. Und er beginnt mit dem, der als letztes angefangen hat zu arbeiten. Und der bekommt 12 Denar. Also einen vollen Tageslohn. Also wenn ich um 6 Uhr morgens begonnen hätte, dann hätte ich jetzt meine Rechenmaschine angeschmissen. Und ich sage, wow, der bekommt 12 Denar, einen vollen Tageslohn für eine Stunde. Ich habe ja um 6 Uhr angefangen. Das heißt, ich bekomme ja 12-mal so viel. Boah, das wären ja 12-mal 12 sind, habe ich vorher ausgerechnet, 144 Denar, das wären ja 12 volle Tageslöhne. Boah, muss ich 11 Tage nicht arbeiten. Wahnsinn. Und dann kommt der an die Reihe, der um 12 oder um 6 Uhr morgens angefangen hat zu arbeiten. Und er bekommt auch nur 12 Denar. Auch nur einen Tageslohn. Keine Ahnung, ob die so gerechnet haben. Matthäus 20, 11 bis 12. Und als die ersten Arbeiter dann an der Reihe sind, merken sie, das stimmt irgendwas nicht und sie beschweren sich recht sachlich. Diese Leute, die haben nur eine Stunde gearbeitet. Und doch bekommen sie genauso viel wie wir, die wir den ganzen Tag in der sengenden Hitze gearbeitet haben. Hey, diese Leute, die stehen auf für Ungerechtigkeit. Die stehen auf, weil irgendetwas falsch läuft. Die denken, das muss doch was falsch gelaufen sein. Das stimmt doch irgendwas nicht. Matthäus 20, 13 bis 16. Und Jesus antwortet einem von denen auf diese Frage. Mein Freund, ich war nicht ungerecht. Warst du nicht damit einverstanden, dass du den ganzen Tag für den üblichen Lohn arbeitest? Nimm dein Geld und gib dich zufrieden. Ich will aber diesem letzten Arbeiter genauso viel geben wie dir. Oder ist es mir nicht erlaubt, mit meinem Geld zu machen, was ich will? Willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein, und die, die jetzt die Letzten sind, werden die Ersten sein. Ich möchte ein Gebet sprechen. Herr Jesus, ich danke dir für dieses Gleichnis. Und ich danke dir, dass du uns dieses Gleichnis gibst, und hilf uns, dass wir es verstehen. Lehr uns, was du uns sagen willst, und mach uns offen dafür, dass wir auch verstehen wollen, Herr. Amen. Wer kennt diese Geschichte? Mal Handzeichen. Ah ja, nett. Also ich kenne diese Geschichte tatsächlich auch. Ihr habt wahrscheinlich wie ich das Privileg, in einer christlichen Familie aufgewachsen zu sein oder schon länger mit Jesus unterwegs zu sein. Und vielleicht geht's euch wie mir. Vielleicht habt ihr schon vorher ein bisschen abgeschaltet und ihr denkt, ah ja, ich weiß ja. Am Ende gibt Gott jedem den gerechten Lohn. Was für ein guten Gott. Auch die, die zu kurz kommen, auch die, die später kommen, die bekommen einen gerechten Lohn. Gott ist ein gütiger Gott. Auch die, die am Schluss kommen, bekommen den vollen Tageslohn. Hey, Wahnsinn. Toll. Aber es gibt eine Sache in dieser Geschichte, die interessiert mich tatsächlich. Und die Frage, die mich wirklich interessiert, ist, warum ist diese Situation am Ende so eskaliert? Warum ist in dieser Geschichte am Ende sowas wie Streit ausgebrochen? Wir sind ja immer so, hey, peace, love. Bei uns läuft's, wir verstehen uns mit jedem und wir kommen auch eigentlich ganz gut mit jedem klar und wir kommen gut miteinander aus. Aber in dieser Geschichte entsteht irgendwie sowas wie Streit. Vielleicht kennst du das in deinem Umfeld, in deinem Leben, dass irgendwie sowas wie Streit entsteht. Ich muss gar nicht so weit zurückgehen, ich muss nur an Weihnachten denken. Mit Corona gab es da einige Differenzen bei uns. Irgendwie läuft es aus dem Ruder, ist irgendwie sowas wie Streit entstanden. Warum ist so eskaliert? Warum ist die Situation in meiner Familie, in deiner Ehe, bei der Arbeit zwischen deinen Geschwistern, warum ist es so eskaliert? Wisst ihr, ich glaube, wenn wir die Ursachen finden für manche Dinge, dann können wir auch was verändern. Und ich glaube, in dieser Geschichte ist Vers 8 ziemlich entscheidend. Ich habe ihn nochmal mitgebracht, warum es in dieser Geschichte zum Streit kommt. Am Abend schließlich beauftragte er, also der Weinbergbesitzer, seinen Verwalter, die Leute zu rufen und sie zu entlohnen. Er sollte mit den Arbeitern beginnen, die als letztes eingestellt worden waren. Ich glaube, hier liegt die Ursache des Problems. Der Weinbergbesitzer sagt zu seinem Verwalter, fang mit denen an, die als letztes gestartet haben. Warum macht er das? Der provoziert doch nur. Der hätte doch einfach mit den Arbeitern beginnen können, die als erstes angefangen haben. Die um 6 Uhr morgens. Die hätten 12 Stunden gearbeitet, am Ende hätten sie ihren vollen Tageslohn gekriegt, die wären zufrieden nach Hause gegangen und dann wäre der, der um 9 Uhr gekommen wäre, dran gewesen, der hätte gedacht, oh, er bekommt weniger und er bekommt auch 12 Denar, auch einen vollen Tageslohn. Und die Geschichte, die wäre ja immer, immer besser geworden. Die Leute hätten immer weniger gearbeitet und sie hätten immer mehr bekommen. Und der Gutsherr, der wäre ja nachher als nicht nur als guter Gutsbesitzer rausgegangen, sondern der wäre ja gefeiert geworden, was das für ein Chef ist. Wow! Alle wären happy, alle würden feiern. Und nur weil dieser Gutsherr die Verteilung genau andersherum beginnt, kippt die Situation schlagartig. Und nur weil er sagt, fang genau andersrum an, entsteht sowas wie Stress. Warum ist es so? Warum ist die Situation so eskaliert? Wisst ihr, ich glaube, weil die Ersten zusehen müssen, was die Letzten bekommen. Und was machen sie? Sie vergleichen. Was habe ich gearbeitet? Guck mal, was der gearbeitet hat. Guck mal, was ich bekommen habe. Und guck mal, was der bekommen hat. Das Thema von heute, ungleich, kleiner, größer, nicht gleich. Kennt ihr die Vergleichsfalle? Ich habe mein Zitat aufgeschnappt, alle Not kommt vom Vergleichen. Eigentlich sagt es ja jeder Ratgeber, vergleich dich nicht. Und doch erwische ich mich immer wieder, wie ich in diese Falle tapp. Vorher gesagt, wir haben kleine Kinder, unsere Große, die ist jetzt 2 geworden. Also Kinder kann man ja richtig gut vergleichen. Die Haare. Oh, boah, die hat aber schon einen richtigen Schopf. Oh, deins redet doch nicht. Also mein Kind, das wird 2-sprachig erzogen. Sticht mein Kind ein bisschen aus der Masse heraus? Ist es hoffentlich noch im Durchschnitt? Wisst ihr, wie ich mich ganz lang vorgestellt habe bei Bewerbungsgesprächen? Ich habe immer mit einem Satz gestartet. Weil mit Geschwistern kann man sich ganz gut vergleichen. Und ich habe gestartet, meine Geschwister sind auf dem Gymnasium und ich habe mit der Hauptschule gestartet. Vielleicht bist du einer, der sich mit Fähigkeiten vergleicht. Vielleicht bist du ein totales Arbeitstier. Und da gibt es aber diesen einen, der steht noch früher auf wie du und der arbeitet noch länger wie du. Vielleicht kennst du den Mathe-Klassiker. Da gibt es den einen, der ist immer besser in Mathe wie du. Er ist viel schlauer, der schreibt viel bessere Noten wie du. Ich habe mal geguckt im Internet, man kann sich auch ganz gut mit dem Aussehen vergleichen. Über 25 Millionen Menschen haben sich einer Schönheitsoperation 2019 unterzogen. Das sind die ganzen Facelifts und alles noch gar nicht dabei. Und wenn du die Leute mal wegrechnest, die sich gar keine leisten können, dann merkst du, wie viele Menschen sich mit ihrem Aussehen vergleichen. Da gibt es die anderen, die vergleichen sich mit Macht. An welchem Ort arbeitete der? An welcher Firma arbeitet der? In welchem Land durfte der schon arbeiten? Wie viel reist der rum? Oder kennt ihr die Frage, hey, wie geht's dir? Dann sagt der andere, relativ gut. Ja, verglichen mit was? Birnen? Warum nicht vergleichen? Das mal die nächste Folie einblenden. Weil Vergleichen dumm ist. Jetzt kann man sagen, oh, warum sagt er dumm? Das darf er nicht sagen. Ich bin froh, dass es Paulus schon gesagt hat. Dass eine nächste Folie mal nochmal einblenden. Und Paulus sagt, Vergleichen ist dumm. Welche Dummheit, sich zu vergleichen mit den Großen und den Schönen dieser Welt zu messen. Vergleichen ist dumm. Es bringt dich nicht weiter. Es bringt dich nicht weiter. Zweitens, nächste Folie nochmal. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Es ist einfach Zeitverschwendung, wenn du dich vergleichst mit anderen. Ich muss nur an Corona denken. Ganz zu Beginn gab es ja diese Regeln, wer darf wohin und wen darf man wann besuchen. Und ich habe mich so oft erwischt, dass ich immer geguckt habe, darf das Auto da noch stehen? Müsste der eigentlich nicht, also jetzt bin ich mal gespannt, wie der Geburtstagsfeier macht. Oh, ist es? Darf der das noch? Soziale Medien, egal ob es YouTube, TikTok, Facebook oder irgendwas anderes ist, das sind für mich so richtige Vergleichsportale. Du kannst nämlich 2 Dinge feststellen. Erstens, was du alles nicht kannst und zweitens, wo du noch viel besser bist wie die anderen. Und wenn wir ehrlich sind, auch beim Fernsehen, sind 2-3 Stunden ganz, ganz schnell rum. Und oft haben wir uns einfach damit beschäftigt, zu vergleichen und uns danach irgendwie schlecht zu fühlen. Dabei könnte man die Zeit ja eigentlich besser nutzen. Man könnte mal die Oma besuchen, man könnte die Oma anrufen, man könnte einen Spaziergang mit seinem Partner machen. Man könnte für die Kinder da sein. Apropos Zeitverschwendung. Das ist schon mal eins weiter. Es gibt eine Sache, die habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich hatte das Privileg, in einer christlichen Rockband zu sein und wir sind relativ gut rumgekommen. Ich war auf dem Christival, ich war auf dem Jesus House und Kirchentag. Ich habe da überall mit dem Schlagzeug gespielt, 3000 Leute. War eine coole Zeit und es war eigentlich so, dass ich überall in meinem Ort angefragt worden bin. Gut, es gab auch nicht so viele andere, aber ich habe ganz viele Konzerte bei Chören. Immer wurde ich eigentlich angefragt und ich war es. Es gab Situationen, da musste ich nur schnipsen und dann hat mir jemand eine Cola gebracht oder mir wurde mal das Schlagzeug auf und abgebaut. Es gab auch eine Zeit, da war es so, wir konnten gar nicht so richtig im Garten sein bei meinen Eltern, weil es so nette Damen immer um den Garten geschlichen sind. Zeitverschwendung. Ich habe gerade deine Zeit komplett vergeudet. Lass das nächste Bild einblenden. Es hat dir nichts gebracht, dass ich dir das erzählt habe. Gar nichts. Das Einzige, was du jetzt machen kannst, du kannst dich mit mir vergleichen. Du kannst sagen, boah, das hätte ich auch gern erlebt. Boah, krass. Und du kannst auch sagen, Schwätzer, lass ihn schwätzen. Das stimmt auch gar nicht. Es geht doch viel besser wie der. Zeitverschwendung. Vergleichen ist Zeitverschwendung. Das dritte, Vergleichen hindert dich daran, Jesus nachzufolgen. Es hindert dich daran, Gott zu ehren. Es hindert dich an deiner Beziehung zu Jesus. Es gibt eine Geschichte und da ist Petrus mit Jesus auf einem Spaziergang. Und die haben einen richtig krass tiefen Talk, ein ganz tiefes Gespräch, sind richtig dick im Gespräch. Und am Ende von diesem Gespräch sagt Jesus zu Petrus, weide meine Lämmer. Boah. Wenn das Jesus zu dir sagt, Wahnsinn, oder? Johannes, der Jünger, den Jesus liebte, der ist dummerweise auch mit auf dem Spaziergang. Der läuft ein bisschen weiter vorne. Und dann fragt Petrus Jesus, was ist mit ihm, Herr? Das ist die neue Folie. Und dann sagt Jesus, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Das ist dein Job. Folge Jesus nach. Schau nicht nach links, schau nicht nach rechts. Guck nicht, ob der neben dir sein Christsein irgendwie besser lebt wie du oder ob er schlechter ist, ob du im Ranking höher bist. Dein Job ist, folge du Jesus nach. Vergleich dich nicht mit den anderen. Hör auf, dich und andere zu vergleichen. Was ist das Problem beim Vergleichen? Das soll man einmal weiterklicken. Es gibt immer einen Verlierer. Immer. Ich habe da mal ein Bild mitgebracht. Das sind zwei Männer, die Arm drücken. Ich bin der Meinung, sie sind relativ gleich stark. Aber es wird dieser Punkt kommen, da einer von beiden gewinnt. Und es wird der Punkt dann auch kommen, dass der andere verliert. Und nichts davon ehrt Gott, sich damit zu vergleichen, ob man besser oder schlechter ist wie jemand anderen. Und genauso war es auch bei den Arbeitern auch, die Ersten. Die haben auch gedacht, naja, sie sind ja früher gekommen. Sie haben ja länger gearbeitet und die Sonne hat sogar noch richtig auf sie drauf gescheint. Und die anderen, die sind ja faul. Die anderen, die sind gar nicht so wertvoll wie ich. Es gibt immer einen Verlierer beim Vergleichen. Guck mal, Thema Predigen. Beim Predigen kann ich mich selber vergleichen. Einmal, dass ich als Gewinner rausgehe und einmal als Verlierer. Hey, wenn ihr eine Predigt anhören wollt, die richtig, richtig gut ist, dann müsst ihr nur ins Internet gehen. Da gibt's deinen Prediger zu deinem Thema. Der hat dann noch genau die gleiche Ausrichtung. Wenn du mehr charismatisch willst, dann passt das auch, wenn du in der Kirche bleiben willst. Es gibt überall große Leute. Du kannst sogar Englisch hören. Und wenn ich mich mit denen vergleiche, dann schneide ich richtig schlecht ab. Und dann fühle ich mich auch richtig schlecht. Und dann gehe ich so richtig als Verlierer aus diesem Duell raus. Ich kann mich aber auch andersrum vergleichen. Mit jemandem, der das erste Mal eine Andacht macht. Dann kann ich auch sagen, boah, okay, das kann ich schon ein bisschen besser. Und ich wusste damals, als ich das Theologiestudium begonnen habe, ich wusste, wenn ich anfange zu predigen, ich werde besser predigen wie meine Pastoren in meiner alten Gemeinde. Aber egal, wie ich es drehe und wende, es gibt immer einen Verlierer. Und entweder sind es die anderen oder ich selber. Beim Vergleichen gibt es immer einen Verlierer. Das Zweite, das nochmal eins weiterklicken. Das Problem beim Vergleichen, wir vergleichen ganz oft ungleiche Dinge miteinander. Ich habe da einmal ein Bild, ein kleiner Junge, keine Muskeln, der macht Armdrücken mit einem, der richtig ein Muskelpaket ist. Und auf der anderen Seite ist es ein Wettrennen zwischen einem Esel und einem Pferd. Und die Frage ist immer, wer hat mehr Kraft und wer gewinnt das Rennen? Und das sind zwei komplett ungleiche Duelle. Es ist ganz klar, dass der Esel und dass der Junge sich nachher schlecht fühlt, weil sie können nicht gewinnen. Sie können nicht gewinnen. Und das erlebe ich ganz oft bei mir, dass ich mich, eine einzige Eigenschaft von mir, mit einer ganzen Persönlichkeit eines anderen vergleiche. Und dann komme ich zu dem Ergebnis, dass ich schlecht bin und er gut ist. Ich komme heim von einem Gottesdienst, damals in Neubulach, und ich bekomme mit, dass einer in der Gemeinde schon wieder eine Wohnung gekauft hat. Und ich merke, wie ich heimkomme und ich völlig in dieser Vergleichsfalle stecke. Mein Fazit ist, ich bin schlecht, er ist gut. Ich bin erfolglos, er ist erfolgreich. Ich kann es mir nicht leisten, er kann es sich leisten. Und ich klage mein Leid meiner Frau und sage mir, guck mal, die haben schon wieder ein Haus gekauft. Und dann sagt meine Frau zu mir, hast du den Altersunterschied bedacht? Weißt du, dass die keine Kinder haben? Und weißt du, dass sie gerade geerbt haben? Und weißt du auch, dass du dich für einen anderen Job entschieden hast? Und dann sagt sie diesen Satz, vergleich dich nicht mit anderen. Du vergleichst hier gerade ungleiche Dinge miteinander. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass wir in Gemeinden auch dazu neigen, ungleiche Dinge miteinander zu vergleichen. Und ich möchte an dieser Stelle einfach eine Rückfrage stellen. Wenn wir so Vergleiche anstellen, checken wir immer vorher, ob die Ausgangsbedingungen dieselben sind. Oder vergleichen wir einen Spargel mit einer Mutki-Bude oder einen Esel mit einem Pferd. Vergleichen macht unglücklich. Ich will euch noch kurz ein paar Tipps geben, was gegen Vergleichen hilft. Was hilft gegen Vergleichen? Erstens Verletzlichkeit. Vielleicht kennt ihr die Real-Life-Guys und der eine, dieser Philipp, der ist ja gestorben. Er ist nicht bekannt geworden, weil er so viele Klicks auf YouTube hatte. Sondern er ist bekannt geworden, weil er davon erzählt hat, wo er schwach ist. Und Paulus sagt es auch mal, und ich rühme mich meiner Schwachheit. Sagen wir nicht immer, wo wir sind, wie groß wir sind und wie stark wir sind, wie wir alles locker bewältigen. Wenn wir mal sagen, hey, mir geht's gerade nicht gut, dann hat der andere auch die Chance, sich nicht gleich wieder vergleichen zu müssen. Teil mal deine Schwachheit. Das Zweite, Einzigartigkeit. Was hilft gegen Vergleichen? Du hast es nicht nötig, dich zu vergleichen. Du bist einzigartig. Dein Handy kannst nur du öffnen, nur du hast diesen Fingerabdruck. dein Herzschlag hast nur du. Deine Augen, deine Iris, die hast nur du. Du bist einzigartig. Und es ist gewollt so, dass du so bist. Niemand hat den gleichen Wirkungskreis wie du. Niemand hat die gleichen Nachbarn. Niemand hat den gleichen Partner. Niemand hat die gleiche Kombination zwischen Job und Familie wie du. Und wenn jemand sagt, deine Berufung ist nichts wert, stell sie nicht unter den Scheffel. Lass es nicht zu, dass du nicht leuchtest. Du hast das Recht zu leuchten. Vergleich dich nicht. Und das dritte, Fokus. Schau nicht auf andere, sondern schau auf Jesus. Halt diesen Siegeskranz im Blick. Und viertens, denke dankbare Gedanken. 1. Thessalonicher 5, da steht, sei dankbar in allen Dingen, in und für dein Leben. Ein Schlussgedanke. Das mal das letzte, genau. Was ist das Geheimnis dieser Geschichte? Dass jeder denselben Lohn bekommt. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben. Gott gibt dir nicht den Lohn, den du verdient hast, sondern den, den du brauchst. Hey, und wenn dir Gott das gibt, was du brauchst, dann hast du es nicht nötig, dich zu vergleichen, weil er wird dann zur rechten Zeit dir das geben, was du brauchst. Und du, der du vielleicht um 6 Uhr morgens aufgestanden bist und neidisch auf den bist, der um 17 Uhr auch noch den vollen Tageslohn gibt. Du brauchst nicht neidisch sein, weil du hast doch auch das bekommen. Dein Tag ist doch gerettet. Aber der, der um 17 Uhr kommt, braucht auch die 17 Dinar, damit er sein Leben bestreiten kann. Und wenn du um 17 Uhr erst eingestellt bist und neidisch bist auf den, der schon um 6 Uhr eingestellt worden ist, hey, vertrau einfach darauf, dass Gott dir auch das gibt, was du brauchst. Vielleicht wünschst du dir auch ein Haus wie ich. Und du denkst, das gibt's auch nicht, das wird nie klappen. Es ist noch nicht 17 Uhr. Gott kommt und er wird uns das geben, was wir brauchen. Vielleicht kein Haus, vielleicht irgendwas anderes. Und deshalb vergleich dich nicht, weil Gott dir das gibt, was du brauchst. Vergleich dich nicht mit anderen, alle Not kommt vom Vergleichen. Glaub daran, dass Gott dir das gibt, was du brauchst. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns in unserer Situation siehst und kennst. Danke für all das, was du in unser Herz gelegt hast. Du siehst all unsere Punkte, wo wir zum Vergleichen neigen, Herr. Hilf uns, dass wir darauf vertrauen, dass du uns das gibst, was wir brauchen. Und dass wir gut so sind, wie wir brauchen, wie wir sind. So bitte ich dich für diesen Sonntag, der vor uns liegt, halt du ihn in deiner Hand. Und segne du ihn, Herr. Und lass uns zum Segen sein. Amen.